Es ist morgen, Sie öffnen Ihren Briefkasten und finden Post vom Verteidigungsministerium. Nicht etwa mit Werbung für den Dienst an der Waffe oder einen Tag der offenen Tür in der Kaserne, sondern mit der nüchternen Mitteilung, dass der Staat im Ernstfall Ihr Auto, Ihr Boot oder sogar Ihr Haus beanspruchen kann. Das ist in Norwegen gerade Realität geworden. Über 13.000 Bürger erhielten dort sogenannte Requisitionsbescheide. Die Botschaft ist klar, wenn es hart auf hart kommt, sprich ein Krieg droht, gehört Ihr Eigentum erst einmal der Allgemeinheit. In Deutschland ist es seit Jahrzehnten still um die sogenannten Notstandsgesetze von 1968. Aber was, wenn der Ernstfall eintritt? Kann die Bundesregierung die Bürger einfach enteignen? Dürfen sie zur Arbeit in der Rüstungsindustrie verpflichtet werden? Und was bleibt dann eigentlich noch von unseren Grundrechten übrig? Zu diesen Fragen begrüße ich jetzt die Rechtsanwältin Annette Heinisch, die bei Konterfunk auch für die Sendung «Der Rechtsstaat» tätig ist. Guten Tag, Frau Heinisch.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Frau Heinisch, der Staat holt sich, was er braucht im Kriegsfall. In Norwegen sind Ankündigungen dieser Art, wie gesagt, bereits Realität. In Deutschland ist derzeit die Steuerrechnung noch das Unangenehmste, was im Briefkasten liegen kann. Liegt jetzt das an einer völlig anderen Rechtslage hier oder ist es einfach bisher noch nicht passiert?
Die Rechtslage ist relativ ähnlich, übrigens auch in der Schweiz und auch in Österreich. Im Kriegsfall hat jeder Staat weitgehende Eingriffsbefugnisse, auch wenn sie im Einzelfall unterschiedlich geregelt sind. Ich bin jetzt kein Experte, was norwegisches Verfassungsrecht angeht, aber im Prinzip kann man ähnlich wie in Norwegen auch hier vieles beschlagnahmen, requirieren oder Eigentumsbefugnisse vorübergehend einschränken, wobei ich eines sagen muss, Artikel 14 Grundgesetz, welches ja das Eigentum schützt, hat immer auch eine soziale Komponente. Das bedeutet, auch jetzt sind schon Enteignungen für die Allgemeinheit zulässig. Ich habe selbst Fälle so gehabt, vor gar nicht so langer Zeit, da ging es um Fahrradwege und da wurden Menschen enteignet, natürlich gegen Entschädigung. Das heißt, auch in einem Nicht-Kriegsfall haben Staaten unter Umständen Eingriffsrechte, die sie auch durchaus nutzen.
Wenn man jetzt ein bisschen nachliest, wann denn solche Maßnahmen ausgelöst werden könnten, dann ist oft vom sogenannten Spannungsfall die Rede. Was verbirgt sich juristisch hinter diesem Begriff Spannungsfall?
Spannungen fangen an, bevor der Krieg kommt. Also man hat, als man das Grundgesetz gemacht hat, auch noch nicht an verschiedene Arten hybrider oder sonstiger Kriegsführung gedacht, sondern noch relativ oldschool, wie man es auch in Russland gesehen hat. Da kommt ein Truppenaufmarsch. Man sieht, da passiert irgendetwas und man hat auch entsprechende Äußerungen gesehen. Quasi die Blechbüchsenarmee kommt da auf und die ganzen Zinnsoldaten oder sonst was stehen dann da und dann denkt man sich, ah, ein Tag zu spät kann zu spät sein. Bereiten wir uns einmal darauf vor, was ist, wenn der jetzt wirklich wahr macht. Das ist im Prinzip ja nichts Schlimmes. Eigentlich halte ich das sogar für sehr sinnvoll, dass man bereit ist, weil man möglicherweise damit sogar einen Krieg verhindern kann, wenn der Gegner sieht, die Kosten sind zu hoch und die sind wirklich gut gewappnet. Das ist nicht nur eine Frage der Aufrüstung, sondern auch dann der Bereitschaft, etwas zu tun. Dann kann der sich das möglicherweise noch einmal überlegen. Jedenfalls ist es ein bisschen zu spät, wenn der Krieg anfängt, mit irgendwelchen Vorbereitungen zu beginnen. Das ist der Spannungsfall. Das heißt, ich sehe, die Lage wird brenzlig und ich werde schon mal einige Maßnahmen ergreifen. Das muss dann allerdings auch beschlossen werden im Bundestag. Es ist ein bisschen anders, wenn der Kriegsfall eintritt. Eigentlich braucht man ja immer eine Feststellung auch des Bundestages mit Zustimmung des Bundesrates oder wenn das nicht geht, ein gemeinsamer Ausschuss, der dann gebildet wird. Allerdings gibt es auch in Deutschland zumindest die Möglichkeit, dass wenn der Krieg da ist, das heißt, man wird beschossen, bebombt, irgendetwas, dann wird der Krieg quasi festgestellt in dem Moment, wo der Angriff beginnt. Auch das sieht unser Grundgesetz vor. Es sieht nicht vor, dass dann die Politiker erst einmal sich zur Beratung zurückziehen und überlegen, ist denn das ein Angriff? Nein, also dann ist der Krieg eingetreten, automatisch. Und der Spannungsfall, wie gesagt, das ist die Situation zuvor, wenn man die Vorbereitungshandlungen sieht und sich darauf einrichten will. Die kann man aber auch wieder zurücknehmen. Das ist ja nicht das Problem.
Der Spannungsfall ist also eine Art Vorstufe zum Verteidigungsfall. Jetzt, wenn die feindlichen Truppen im Land stehen, dann stellt sich gar keine Frage mehr, da herrscht Krieg. Aber alles vorher, dieser Spannungsfall, das ist auch so ein bisschen atmosphärisch. Also wie weit ist das bereits gediehen mit dieser Vorstufe zum Verteidigungsfall? Das heißt ja auch, man hat hier einen Interpretationsspielraum. Als Juristin haben Sie keine Mühe, wenn es dann um Enteignung und Ähnliches geht, dass die Politik hier eben frei interpretieren kann, ob es schon Spannungen gibt oder nicht.
Die Politik kann sicherlich nicht frei interpretieren, sondern es muss in einem Sachverhalt begründet sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich sehe, dass Kambodscha uns morgen angreifen will, also rufe ich heute den Spannungsfall aus. Da würde man sicherlich eher den Geisteszustand der Politiker untersuchen. Ich brauche also einen sachlichen Anknüpfungspunkt. Dann ist aber noch die nächste Frage. Das eine ist die Seite des Tatbestandes und das andere ist die Seite der Rechtsfolgen. Quasi einmal die linke Seite der Gleichung und einmal die rechte Seite der Gleichung. Wenn ich einen Spannungsfall sehe, kann ich noch nicht wild enteignen oder zum Beispiel Mobilitätskontrollen machen, was ja auch im Sicherstellungsgesetz nach der von Ihnen erwähnten Notstandsverfassung gibt es ja diverse Sicherstellungsgesetze, wo man dann Vorrang für Militärfahrzeuge machen kann oder man kann auch Autos beschlagnahmen, wenn es denn sein muss, wenn es ein Spezialfahrzeug ist. Alles so etwas. Diverse Möglichkeiten gibt es, aber die müssen verhältnismäßig sein. Sie müssen natürlich der Lage angepasst sein. Und es gibt durchaus weitergehende Möglichkeiten im Kriegsfall, aber auch selbst dann. Eine Enteignung zum Beispiel muss immer entschädigt werden, ob es für den Fahrradweg ist oder im Kriegsfall. Eine vorläufige Festsetzung der Entschädigung ist im Kriegsfall möglich, weil das natürlich alles unter etwas anderen Bedingungen abläuft. Aber es muss immer eine Entschädigung erfolgen. Und im Spannungsfall ist dafür ja nun überhaupt noch gar kein Raum. Alles das ist immer noch unter dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu sehen. Alle Freiheitsbeschränkungen müssen verhältnismäßig sein. Und wenn ich nur, in Anführungszeichen, einen Spannungsfall habe, so weitgehende wilde Maßnahmen zu machen, das wäre vollkommen außerhalb dessen, was geeignet, erforderlich und zumutbar ist.
Wenn es dann aber soweit ist, dass Enteignungen möglich sind, diese Requisition, wenn der Staat im Ernstfall meinen Geländewagen oder mein Lagerhaus braucht, kann er sich das einfach nehmen oder habe ich da noch irgendwelche Mittel, um zum Beispiel zu belegen, dass ich das zum Überleben brauche und bin ich komplett enteignet oder ist das eine Leihgabe auf Zeit?
Zur letzten Frage, das kommt darauf an. Zur ersten Frage, nein, Sie sind natürlich nicht rechtlos gestellt. Das wird alles auch und kann und muss gerichtlich überprüft werden. Und ja, Sie haben die Möglichkeit zu sagen, dass Sie das zum Überleben brauchen. Das war übrigens auch im Zweiten Weltkrieg nicht anders. Diejenigen, die ihre Fahrzeuge zum Beispiel zum Überleben brauchten, weil sie ein Geschäft hatten, Lebensmittel ausfahren mussten oder irgend so etwas, dann wurde es als kriegswichtig angesehen und dann wurde auch nichts beschlagnahmt oder requiriert. Das waren mehr über Privatfahrzeuge. Dasselbe ist ja auch zum Beispiel, wenn man irgendeine kriegswichtige Sache macht, dann nicht eingezogen wird zum Wehrdienst bzw. zur Verteidigung des Vaterlandes, wie es immer so schön heißt, sondern dass man dann auch einfach zu Hause weiterarbeiten kann. Das gilt zum Beispiel für viele Ärzte, das gilt für Verwaltung, das gilt aber auch für die Rüstungsindustrie, denn es nützt nichts, Soldaten an der Front zu haben, wenn sie weder Munition noch Waffen haben. Das bedeutet, hier muss man schon unterscheiden und das kann man auch einwenden, gerade bei kleineren Geschäften, bei Unternehmen. In Bauernhöfen hatte man das früher, die konnten also ihre Traktoren und sonstigen Fahrzeuge durchaus behalten. Und das wird auch in Zukunft so sein. Einfach, es geht von dem Ganzen, geht es ums Überleben. Es geht schlicht ums Überleben. Und nur das, was zum Überleben notwendig ist, und nur in diesem Umfang hat der Staat das Recht, da einzugreifen.
Bleiben wir gleich beim Stichwort Unternehmen. Das betrifft ja jetzt alles Privatpersonen, was wir bis jetzt besprochen haben. Aber wie sieht es mit der Wirtschaft aus? In Fachkreisen ist sogar von einer möglichen Umstellung auf eine Art Planwirtschaft die Rede. Also müssten Unternehmen gewissermaßen damit rechnen, dass der Staat bestimmt, was produziert wird und wohin die Mitarbeiter geschickt werden. Blüht auch das in diesem Fall?
Böse Zungen könnten sagen, wo ist der Unterschied zu heute? Unter anderen Gesichtspunkten, wir kämpfen ja das Klima, sehr viel anderes auch jetzt nicht. Im Kriegsfall ist das in der Tat möglich, dass dann gesagt wird, hier, du produzierst jetzt nicht Autos, sondern Panzer, du produzierst, wie es in diesem Loriot-Sketch war, nicht Mozart-Kugeln, sondern echte Kugeln. Das ist durchaus möglich, aber wie gesagt, alles in dem Rahmen, dass die Versorgung der Bevölkerung und die Verteidigung sichergestellt wird. Schutz, Versorgung und Verteidigung, das ist eigentlich dieser Dreiklang, unter denen all diese Grundrechtseinschränkungen stehen. Das heißt, ich kann und werde als Staat alles tun, damit wir überleben können, als Staat überleben können. Und nur insoweit, aber immer auch insoweit sind Einschränkungen möglich. Und das gilt natürlich auch für Unternehmen, ja.
Nun nützen Fahrzeuge und Gebäude wenig, wenn man nicht Leute dazu noch hat, die man ebenfalls braucht. Ein Thema, das viele bewegt, ist die Wehrpflicht. Würde die im Spannungsfall automatisch auch wieder aufleben?
Ja, ganz einfache Antwort, ja. Es gibt sogar einen großen Dissens darüber, ob man im Kriegsfall ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung hat. Die einen sagen, gerade für den Fall ist er irrelevant, diese Kriegsdienstverweigerung. Andere sagen, in dem Fall fällt sie weg. Das wurde jetzt gerade erörtert bei ukrainischen Flüchtlingen, die sich dem Kriegsdienst entzogen haben, dem Dienst an der Waffe, die dann auch zurückgeschickt werden konnten. Das ist nach europäischem Recht durchaus möglich. Aber im Prinzip muss man dann ran. Also da hilft nicht viel. Das heißt also, wir haben immer so diese Idee, der Mann an die Waffe und die Frauen können dann zum Beispiel aber auch zu anderen Diensten herangezogen werden, zum Beispiel in Krankenhäusern oder in Munitionsfabriken, was auch immer. Also es ist nicht so, dass Frauen dann ungeschoren davon kommen, sondern oft etwas anderes machen.
Gut, dann nimmt man mir das Auto weg und ich nehme eben das Fahrrad zum Einkaufen. Aber im Verteidigungsfall können ja auch Grundrechte wie das Brief- und Postgeheimnis oder die Freizügigkeit eingeschränkt werden. Da bleibt dann vom Rechtsstaat aber schon nicht mehr viel übrig.
Der Rechtsstaat besteht dann darin, diese ganzen Einschränkungen zu überprüfen, ob die rechtmäßig sind. Hinzu kommt, dass der Rechtsstaat nicht bedeutet, dass ich nicht auch Einschränkungen meiner Grundrechte in einem Kriegsfall zum Beispiel hinnehmen muss. Wenn es um das Überleben des Staates als solches geht, dann sind schon noch andere Sachen möglich. Es ist immer die Frage, geht es um das Überleben? In dem Moment, wo wirklich kriegerische Auseinandersetzungen kommen, ist das eigentlich nicht mal mehr so zweifelhaft. Das Problem lag meines Erachtens eher in der Vergangenheit, wo wirklich sehr gravierende Einschränkungen der Grundrechte und auch der Freiheit des einzelnen Bürgers erfolgt sind, in Situationen, ich erwähnte jetzt Klima, wo wirklich auch weitgehende Steuerung der Wirtschaft erfolgt unter dieser Überschrift oder bei Corona, da sind ja kriegsähnliche Zustände hier offensichtlich gewesen, da konnte man ja alles Mögliche einschränken und das Vertrauen in den Rechtsstaat, das zu überprüfen und zu korrigieren. Dieses Vertrauen ist meines Erachtens weitgehend erodiert.
In Norwegen hat man jetzt bereits angefangen, mal vorsichtshalber vorzuspuren. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation in Deutschland ein? Sind wir rechtlich zumindest auf Szenarien vorbereitet, die vor wenigen Jahren noch undenkbar schienen, dass man also den Knopf drücken kann und es geht ebenfalls los mit diesen Maßnahmen?
In vielen Staaten ist man schon sehr viel weiter. In Norwegen hat man auch teilweise durchaus in den Grenzregionen noch intensiver mit den Bewohnern dort gesprochen und die Grenzregion zu Russland gesichert. In Finnland ist dasselbe der Fall. Es ist in sämtlichen Baltenstaaten, also vor allen Dingen in Estland, der Fall gewesen. Mittlerweile überlegt man auch in Litauen und Polen, den Suwalki-Korridor da ein Übungsgebiet rauszumachen, damit die Russen da nicht so einfach durchkommen, beziehungsweise dass dann dort Truppen sind. Das heißt, all diesen Ländern ist sehr bewusst, dass eine Kriegsgefahr droht und dass die keineswegs rein theoretisch ist. Das ist ihnen eigentlich schon seit 2014 bewusst. Da hat auch Schweden umgeschaltet. Das war der erste Ukraine-Feldzug, den Russland gestartet hat. Von dem Zeitpunkt an hat Schweden auch seine Verteidigung wieder hochgefahren. In Deutschland ist sie weiter runtergefahren. Wir haben in Deutschland, was das angeht, keine sehr ausgeprägte Sicherheitskultur. Ich glaube, in Wurkenkreisen würde man sagen, die Awareness fehlt dafür. Das ist woanders anders. Und wenn man die Länder angreift, haben wir relativ gute Karten, weil die sind besser vorbereitet. Die haben zwar keinen Spannungsfall, aber sie haben sich darauf vorbereitet. In Deutschland diskutieren wir, verurteilen wir, sind sehr betrübt über irgendetwas und fordern immer alle Seiten zur Mäßigung auf. Und das ist wirklich das, was weitgehend passiert. Das heißt, wahrscheinlich würden wir in einem solchen Fall relativ unvorbereitet getroffen werden und dann kann es wiederum passieren, dass wieder zu Überreaktionen gegriffen wird. Das kann ich nicht beurteilen. Ich würde die Sicherheitslage aber nicht als rosig bezeichnen und fände es eigentlich besser, wenn es so vorbereitet wäre und die Bürger mit einbezogen würden, dass es eben nicht zu irgendwelchen Überreaktionen kommt oder kommen muss, weil man, wie Frau Merkel bei Corona, die ist nach Davos gereist, während in China die Bürgersteige hochgeklappt wurden und hat sich darum überhaupt nicht gekümmert. Und hinterher hat sie dann alle möglichen Maßnahmen vom Zaune gebrochen. Das kommt dann oft, wenn man eine Sache nicht rechtzeitig, ruhig, mit kühlem Blick und Vernunft sachgerecht behandelt.
Staatliche Enteignungen im Spannungs- oder Verteidigungsfall. Zu Gast war die Rechtsanwältin Annette Heinisch. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.